Baby. Baby Seth.
Cheers.
Fugis. Hier ist Fugengold. Es ist Samstag, der 11. Mai 2024. Am Mikrofon sitzen Markus und
Sarah.
Liebe Fugis, ja, es ist wieder ein Solo, ein Feuilleton-Artikel. Diesmal ein Artikel der kompletten Verehrung nach der kompletten Verachtung beim letzten Mal von Dr. Reinhard Götz, den Trubel, Turbulenzen, Produzenten, dessen ganzes Lebenswerk leider der Form zum Opfer gefallen ist. Und heute, es ist zum ersten Mal in der Geschichte von Fugengold, in der 92-jährigen Geschichte, der 92-jährigen Podcast-Geschichte von Fugengold, dass es etwas gibt, etwas Besonderes, etwas Einmaliges, etwas Neues, einen Paar-Podcast, eine Paar-Podcast-Folge. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob ihr mit euren PartnerInnen gemeinsam einen Podcast aufnehmen solltet? Sarah, hast du schon einmal daran gedacht, mit mir einen Podcast aufzunehmen?
Ich habe so manches Mal daran gedacht, aber vollzogen haben wir es ja noch nicht.
Ihr liebe Fugis, und ihr wisst, wir haben gerade auf dem Balkon gesessen und den ganzen Tag sagt Sarah schon, nee, du mach du mal selbst so, ich habe gar keinen Bock drauf, tu doch mal, nee, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und so.
Ganz so ist es nicht.
Ja, und hier fängt schon das Dilemma an, weil ich dachte, heute ist es einfach die Stunde, die Minute, der Tag für einen gemeinsamen Podcast, weil wir gemeinsam etwas erlebt haben, nämlich...
Wir waren gemeinsam beim Berliner Konzert von The Kills.
In der Columbia-Halle am
7.
Mai 2024. Und darüber handelt diese Folge, der erste gemeinsame Fugengold-Paar-Podcast über ein fantastisches Punk, Elektro, Disco, Blues, whatever, Band. Ja, Band was? Jetzt ist irgendwie falsch formuliert.
Konzert,
ja, Halleluja. Das ist Fugengold, die Paar-Edition. Liebe Fugis, kommt rein, zieht die Schuhe aus, zieht die Socken aus, fühlt euch wohl, kein Teppich, Freiluft, Audio, Ära, yeah.
Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente, die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Also liebe Fugis, The Kills werden heiß und innig geliebt von Sarah und von mir, Jamie Hinz, Allison Mossart. Das ist die Definition von cool. Wir kennen kein Paar in der Pop-Welt, das so die Definition von cool bestimmt wie Jamie und Allison. Das ist natürlich kein hinreichender Grund, hier eine eigene Folge über ein The Kills Konzert zu machen. Nur weil wir beide die so unfassbar cool finden, sogar als die Definition von cool. Aber es ist erstmal viel niedriger aufgehangen, bevor ich jetzt wieder hier alles zulabere und so weiter. Fangen wir ganz, ganz, ganz am Anfang an. Und zwar, der Konzertbesuch geht auf ein Geschenk zurück von mir an Sarah, weil Sarah hat The Kills leider noch nie gesehen. Ich habe sie schon ein paar Mal sehen dürfen und ich war immer gleichermaßen begeistert, unverändert begeistert, immer wieder von Neuem begeistert. Ich bin begeistert, wenn ein neues Album rauskommt. Das sind ja 6 Alben, wenn ihr euch mit The Kills auskennt. Die haben sich ja 2000 gegründet. 6 Alben sind erschienen und dann noch 2020 mit Little Bastards. So eine Sammlung, wie ich finde, sehr gelungener B-Seiten und Raritäten. Für die von euch, die vielleicht im Kills-Game noch gar nicht so tief drin sind, 2000 gegründet, 2003 das erste Album, das sofort bei KritikerInnen weltweit total gutes Feedback bekommen hat, zu Recht natürlich, Keep On Your Mean Side. 2005 folgte dann relativ schnell, das ist ungewöhnlich für The Kills, No Wow, und das ist so, hört mit Schmerzen, aber hört, freut euch, das ist nochmal eine neue Härte, eine neue Art von Erlebnis-Clashes, dieses Auslösen, akustischen Clashes, fantastisches Album, so ganz anders als der Vorgänger. Dann musste man aber schon 3 Jahre warten auf Midnight Boom und das war wirklich so ein Schlag in die Magengrube, unvermittelt, hart, pointiert, sensibel, stylisch, wundervoll. Und ich werde später noch ein bisschen was über die Cover erzählen, die natürlich fantastisch sind. Auch hier 2011 folgte dann Blood Pressures und da ging es wirklich wieder tief in die Garage hinein. Wundervolles Garage-Geficke und Gefrickel und Gefrackel und so weiter. Ja, und dann muss man ein bisschen länger warten. Ash and Eyes 2016, neuer Minimalismus, aber der Minimalismus als das neue Maximale mit dem Überhit des Albums Do It to Death. Ja, dann die B-Seitensammlung Little Bastards. Und jetzt im November hatte das Warten endlich, und diesmal nach 7 Jahren, ein Ende mit God Games. Und naja, bei laut.de, wenn ihr mal laut.de lest, dann wird das wunderbar beschrieben als Floh und Frakturen bilden ein formvollendetes Konzept und Form. Ja, Form ist das Thema. Letzte Woche gewesen der Formfrickler Dr. Reinhard Götz, aber der hat halt nur schlechte Musik gehört. Techno. Da wisst ihr ja, da habe ich ja Allergie gegen. Sarah hat auch Technoallergie.
Ja. Deshalb auch die Liebe für The Kills. Nicht nur deshalb, aber auch.
Auch so, genau. Und naja, das war ein Geschenk. Und Sarah hat sich sehr gefreut. Und es ist ja auch immer was, ich weiß ja gar nicht, wie es bei euch ist. Geht ihr mit euren PartnerInnen zu Konzerten? Habt ihr mit euren Partnerinnen einen ähnlichen Musikgeschmack? Es ist etwas sehr, sehr Heikles, wenn das Herz des einen Partners, der einen Partnerin für eine Band sehr, sehr schlägt, wie mein Herz für The Kills. Und jetzt ist man schon Jahre zusammen. Man denkt, man kennt sich in- und auswendig. Man weiß fast alles über die andere Person. Und dann steht sie neben dir und würde wahnsinnig abhaten über die Band, die man so liebt. Das ist natürlich beziehungskonstitutionell gesehen problematisch. Aber
dieser Gefahr konnten wir ja vorbeugen. Wir sind uns da sehr einig, glaube ich. Wir haben wahnsinnig viele Konzerte zusammen besucht. Mhm. Es gab noch kein Streitgespräch darüber, welches Konzert man auslassen sollte, beziehungsweise bitten danach, ein Konzert zu besuchen, das der oder die andere nicht wollte. Gab es noch nicht. Was natürlich nicht heißt, dass das niemals passieren wird. Ich weiß, dass ich dich einmal damit konfrontiert habe, ernsthaft darüber nachzudenken, Ja Rule live zu sehen.
No.
Ich stieß auf Mauern.
Ja. Und diese Mauern, das kennt ihr ja, wenn ich einmal mich eingemauert habe in meiner Trutzburg, dann komme ich da und ich raus. Ja Rule war es nicht drin. Aber wir haben zusammen eine Bierdusche des Klangs bei Slime erlebt. Wir haben auf Andrew Eldritch and the Sisters of Mercy gewartet.
Das Konzert, das nie stattfand?
Wir haben Sleaford Mods gesehen, ein fantastisches Konzert, würde ich sagen.
Wir haben Teile von Nick Cave genossen.
Ja, Teile.
Andere betrauert.
Ja, zusammen waren wir, das muss man auch dazu sagen, bei dem für mich, und ich bin ja diehard Nick Cave-Fan, Warren Ellis, ich habe immer gesagt, Warren Ellis, möchtest du mich nicht adoptieren, möchtest du nicht mein Vater sein? Warren Ellis hat nie auf meine E-Mails geantwortet. Er hat mich, glaube ich, auch überall blockiert oder so Bilder aufgehangen, wenn der Typ kommt, lass es gut sein.
Unterhaltsansprüche
hat er auch abgelehnt, verdammt nochmal. Nein, und wir haben, also das war das schlechteste Konzert von Nick Cave, bei dem ich jemals war. Und das war natürlich tragisch, weil es auch dein erstes Nick Cave-Konzert. Und wir waren zusammen da, wir waren furchtbar enttäuscht. Aber wir hatten 3 Tage vorher, jetzt hätte ich fast gelogen, ein fantastisches Erlebnis. Und da habe ich gedacht, es gibt Hoffnung aufs Alter. Nämlich
Iggy Pop,
das war orgasmatisch, wie Iggy Pop immer orgasmatisch war, wie man mit über 70 Jahren einfach noch so im Flow ist, so eine geile Show macht. Klar, der Gesang wird ein bisschen schwieriger, auch das Tempo und so, aber er hat eine so großartige Show gemacht, war einfach grandioser. Iggy Pop und so weiter, bevor wir euch die x anderen Konzerterlebnisse erzählen, das lassen wir sein, aber es ist riskant, als Paar auf Konzerte zu gehen. Sarah übernimmt jetzt, weil ich einen Schluck Heineken aus der Dose trinken muss.
Für The Kills galt also, dass wir uns einig waren, hin wollten und ich das Geschenk nicht nur akzeptiert, sondern freudig entgegengenommen habe.
Genau, und ihr wisst ja, ich arbeite, Lohnarbeit ist auch so ein leidiges Thema, sollte man eigentlich auch abschaffen. Beschenkung für alle immer, das ist mein Motto, hiermit trete ich in den Europawahlkampf an, natürlich nicht. Naja, auf jeden Fall, ich arbeite ja in Berlin Sarah ist mitgekommen und wir haben schon tolle Tage vorher in Berlin natürlich verbracht. Wie kann man anderes als tolle Tage in Berlin verbringen? Wir sind natürlich die Hard auch Berlinis, Teilzeit Berlinis oder BerlinerInnen oder wie auch immer man sich da.
Und so arbeiteten wir uns voran mit Freude auf den großen Tag des Konzerts.
Ja, wir haben vorher Freunde getroffen. Dann musste ich meiner Lohnarbeit nachkommen und so. Am Dienstag natürlich an der Hochschule meinen Dienst verrichten und dann haben wir uns langsam vorgearbeitet. Abends waren wir bei dem Konzert, wie das ja dann immer so bei Konzerten ist, lose verabredet mit Freundinnen, wo man dann immer weiß, drei Viertel sieht man eh nicht. Man schreibt sich dann aber.
Wie mit den Sisters of Mercy.
Ja, ja, genau so. Also man weiß, dass sie da sind. Andrew Eldridge war damals auch da, aber er kam halt nicht raus. Und in einer ausverkauften Columbia-Halle in Berlin haben wir uns Bilder geschickt, wo wir so stehen und wie wir so aussehen. Aber am Ende haben wir nur Paar getroffen und das waren Heldinnen. Darauf kommen wir später zurück. Ich möchte hier nur dieses Stichwort schon fallen lassen, weil ich weiß, er ist sehr ungeduldig und er wartet darauf. Ich habe schon in meinen damaligen Radioshows bei SWR 3 und SWR 1 immer wieder seinen Namen gepriesen. Natürlich haben wir den größten Indie-Schwaben Dr. Marc Kalmbach getroffen, aber dazu später mehr. Also, Columbia-Halle, immer stabil für gute Konzerte, gutes Wetter in Berlin, gute Stimmung bei uns, gute Drinks im Vorfeld und dann haben wir die Halle betreten. Und wenn ihr die Columbia-Halle kennt, das ist ja immer schön, dieses Riesenschild, so wo dann oben die Bands draufstehen, vor der Halle.
Wie in vergangenen Jahrzehnten mit Lettern angeschlagen, wer um wie viel Uhr spielt.
Ah, grandios, ich habe ein einziges Mal auf einer frühen Lesetour, als ich noch im akademischen Off-Bereich war, mit Radio Derrida, davon habe ich euch letztes Mal erzählt, da ist ja mein erster Diss-Track zu Dr. Reinhard Götz erschienen, hatten wir das einmal in Köln selbst bei einer Lesung genauso angeschlagen. Da wusste man eigentlich hätte man jetzt auch in dem Moment gerade sterben können. Ich war 30, habe aber gedacht, nein, ich lasse das mal, weil den Club 27 habe ich verpasst. Berühmt war ich nie, werde ich nie. Warum auch? Das ist total verständlich. Schaue ich einmal in den Spiegel, mache ich einmal den Mund auf und höre mir selber zu. Ist das doch eindeutig, klar. Auf jeden Fall sind wir in die Columbia-Halle gegangen. Magst du uns ein bisschen beschreiben, wie es war?
Wir haben ja schon über Coolness gesprochen. Also entgegen unserer Coolness spricht auf jeden Fall, dass wir die Angewohnheit haben, relativ früh bei sowas aufzuschlagen. Ja. Also wir sind vielleicht die Uncoolsten, die immer vor einer Halle stehen. Eine Minute, bevor der Einlass beginnt, scharren wir schon mit den Hufen. Insofern gehörten wir mit zu den Ersten, was jetzt wirklich keine ruhmreiche Geschichte ist, weil alle anderen cool noch zu Hause die Zeit verbringen, was Aufregendes vielleicht unternehmen, aber wir es gar nicht erwarten konnten, reinzukommen. Und so hatten wir keine Schlange an der Sicherheit zu bewältigen.
Ja, wir kamen relativ schnell rein und wurden auch relativ schnell abgetastet, aber wie immer in der Columbia-Halle ist ein fantastisches Team dort. Es gibt selten in Hallen so nette Menschen an allen sozialen Brennpunkten, oder? Also ja. Von den EinlasserInnen, die waren mega nice, die Kontrolleurin mega nice. Dann standen wir
in
einer fast leeren Halle und dachten, das ist doch super, wir lästern immer über Leute, die irgendwo im Urlaubsgebiet ihr Handtuch früh hinlegen und wir haben sozusagen unser Konzerthandtuch schon wahrscheinlich im Traum oder in unseren Köpfen schon morgens um 12 Uhr da ausgelegt und da waren wir in einer fast leeren Halle, aber alles hatte schon auf und ja, dann blieb ja nur die Auswahl der Drinks übrig.
Der Merch stand,
aber das ist doch ein trauriges Thema, oder?
Vergleichsweise gut, möchte ich noch sagen.
Ja, aber trotzdem traurig.
Ja, die Auswahl ist nicht überbordend.
Erzähl doch mal, was können.
Wir hätten Beutel kaufen können.
Schwarze Beutel mit pinken The Kills Jute Beutel.
Shirts. Verschiedenfarbig, verschiedene Motive.
Aber nicht die coolen, von den coolen Covern mit den coolen Gesichtern dieser coolen Menschen.
Vinyl.
Ja, Klassiker-Auswahl, aber als Kills-Fan hat man alles vorhanden. Vinyl. Ja.
Socken möchte ich ergänzen.
Ja, New York stand drauf, in weiß und in schwarz. Ganz ehrlich, New York Socken. Warum, wieso, weshalb? Man weiß es nicht.
Wir entschieden uns dagegen.
Ja.
Ansonsten vielleicht nochmal zurück zu dem Handtuch ausrollen. Das haben wir ja gar nicht gemacht letzten Endes. Wir haben uns nomadisch durch die Halle bewegt. Wir haben die Position mehrfach gewechselt. Haben uns dann entschieden für Drinks drinnen und draußen.
Ja, drinnen und draußen, ja.
Bis wir uns dann überlegt haben, Mischpult. Ist ein guter Ort.
Ja, aber erstmal haben wir ja draußen gestanden, weil Sarah ist ja, wir hoffen ja sehr, dass ihre Mutter nicht zuhört, ist Raucherin. Das ist ein großes Geheimnis.
Und ich bin schon älter als 15.
Ja, das möchte ich wirklich, dass du das betonst.
Wenn das betont
wird. Ja, das muss betont werden, ja. Da sind wir alle sehr...
Ich darf legal rauchen.
Ja, ja, und das aber auch schon seit, wie lange? Wann darf man legal rauchen? Ab 16? Würde ich sagen, seit 34 Jahren darfst du... Nee, das ist übertrieben.
Nein, das ist völlig falsch.
Seit 24...
Mathe, dein Freund.
Mathe, mein Freund, seit 24 Jahren darfst du legal rauchen. Das ist sehr, sehr gut. Das zweite Geheimnis ist geöffnet. Wie alt ist Sarah? Aber das tut auch gar nicht zur Sache. Auf jeden Fall... Das Rauchthema ist natürlich immer ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist in Beziehungen, wenn ihr gemischt rauchende Paare seid, also ein nicht rauchender Part und ein aktiv rauchender Part und welche sozusagen auch durchaus konfliktuösen Gesprächslagen, Situationen, Momente der Zeitausschöpfung und so weiter es gibt. So gab es das natürlich auch vor der Halle, bevor wir reingegangen sind.
Das gab es vor der Halle, das gab es außerhalb der Halle, im Außenbereich. Man ging rein und dann gab es noch eine letzte Chance im Außenbereich der Halle. Und ich möchte sagen, für die Rauchoptionen vergebe ich 9 von 10 Punkten. Das war praktisch gut umsetzbar und wurde von dir geduldet.
Von mir, für mich war das vollkommen in Ordnung, weil ich hatte ein großes Bier und ich hatte eine große Portion Pommes mit Mayonnaise. Ich kriege mal mit Pommes immer ganz, ganz schnell friedlich. Bin Ruhrgebietskind und da ist halt, Pommes gehört das fast schon so zur Erziehung. Das ist so wie das... Na, wie nennt man das, wenn man so schwimmen lernt? Seepferdchenabzeichen, ist das sozusagen für die RuhrgebietlerInnen, ist es die Pommes halt, ne? Pommes-Schranke. Und dann bin ich friedlich und hatte ein Bierchen und dann konnte geraucht werden. Das war mir egal. da war ich total tolerant, ne? Das war super, oder?
Ja.
Ich war aber wahnsinnig tolerant.
Und beim Rauchen, möchte ich ergänzen, trifft man eben auch Bekannte.
Ja, und dann stand eine Kollegin von mir, von der Hochschule, nie gedacht, dass Kollegin von mir, oder nur ausgewählte Kollegin, The Kills hören, aber sie war selbst schon ein ewiger Fan, also eigentlich seit es die Band gab und auch bei vielen Konzerten gewesen. Das hat mich sehr gefreut, sie zu treffen. Liebe Bettina, falls du diesen Podcast hörst, wovon ich nicht ausgehe, aber wenn du ihn hören solltest, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht nur weil The Kills steht und du einen Suchbegriff für Hashtag The Kills hast, es war schön, dich zu sehen und wir müssen immer noch darüber sprechen, wie dieses Konzert war. Auch das ist ein Thema, möchte man Kolleginnen von der Arbeit bei Konzerten sehen, wo man ja möglichst vielleicht auch, over- oder underdressed ist, wo man steil abgeht, wo man Substanzen oder keine in sich hat, wo man angecheckert ist, wo man hemmungslos ist, wo man sich einfach, wo man es laufen lässt und so weiter. Will man das nicht? Mit Bettina habe ich mich natürlich gefreut und das war eine gute Begegnung, aber auch das sollte man genau überlegen und auch das ist für den Paarbesuch so. Was will man von den PartnerInnen sehen, wenn man zusammen zu Konzerten geht? Ist mal wie so ein Sporttrainer, sagt, komm Baby, gib's noch mehr, komm, geh noch mehr ab, sei noch ekstatischer, los
Tanz,
Baby,
Tanz,
bleib ruhig,
halt
ruhig, ruhig. Ja, fein, lehn dich an, ich nehme dich in den Arm, oh, ich hab ein Feuerzeug, jetzt ist das Feuerzeug.
Oh, ich hab deinen Ellbogen in die Seite bekommen, obwohl, darüber werden wir gleich noch reden, nicht über unsere.
Nein, wir reden über hemmungslose Gewalt bei The Kills, wir reden über Schläge und ich sage euch, einige von euch, liebe Fugis, haben sich vielleicht das ein oder andere Mal schon überlegt, ach, es wäre doch mal ganz schön, dem Markus vielleicht einfach mal so so eine kleine Ohrfeige zu geben.
Das wäre die Gelegenheit.
Ja, weil immer so frech, so laut, so kritisch. So. Und dann hast du den guten Marc, den sanften, den piecigen.
Engelsgleich,
auch wie er aussieht, diese Erscheinung. Dieser Jesus aus Hamburg, ja, Säkular-Jesus aus Hamburg. Hamburgs Champagne-Boy. Und dann denkt ihr mal, dieser zornige alte Mann, da muss man doch mal und so. Und darüber werden wir euch später berichten. Also bleibt dran, Cliffhanger. Es wird über Szenen der Gewalt gegen mich berichtet werden, die auch nicht eingesehen wurden. Mhm. Nach Ermahnung, möchte ich sagen.
Markus, ich überlege, ob wir versuchen, die Szenen der Gewalt, die Gewalterfahrung zu verknüpfen,
ja,
indem wir aber auch wieder in die Chronologie zurückkommen.
Wir kommen in die Chronologie
Vielleicht
zurück.
Vielleicht sollten wir jetzt mit dem Beginn der Show einsetzen und damit aber natürlich erstmal der Vorband.
Ja, aber na, du bist viel zu schnell, Schatz. Das ist viel zu sehr verengt schon. Weil wir haben doch hier einen Podcast der Freude. Wir haben Raum, akustischen Raum ohne Ende. Wir müssen vorher überlegen, wir haben uns tatsächlich überlegt, wollen wir die Show von unten sehen, von oben sehen? Auch das sind natürlich immer Entscheidungen.
Stichwort Empore.
Empore. Ja. Auf der Empore drumherum, wollten wir das oder wollten wir den Live-Schweiß? Wollten wir wirklich schwitzen? Wollten wir das Bad in der Menge? Was wollten wir eigentlich von diesem Konzert? Oder haben wir uns kurz drüber ausgetauscht, kurz drüber unterhalten und sind zum Schluss gekommen, wir bleiben natürlich unten und haben gedacht, jetzt gucken wir erstmal uns die Vorband an, den Opening Act, wie auch immer. Dann haben wir einen Fehler gemacht, einen strategischen Fehler, den man niemals bei Konzerten machen sollte. Ich bin 50 Jahre alt, war bei sehr, sehr vielen Konzerten, aber wir haben einen Fehler gemacht.
Die Entscheidung fürs Mischpult.
Ja.
Du als Fehler entscheiden?
Ja.
Ich denke, das liegt an der Halle. Wir haben diese Entscheidung mehrfach schon getroffen. Du hast Halt im Rücken.
Ja.
Du hast eine Minimalerhöhung, auch wenn sie nicht hoch ist. Aber es ist immer diese Unterfütterung, auf der du stehst, diese Untermauerung. Insofern bin ich schon pro Mischpult. Das muss ich wirklich sagen. Bei der Columbia-Halle war das nicht klug überlegt.
Nein.
Denn diese Empore, diese Minimale, diese Erhöhung von 3 Zentimetern, die ist leider ein Stück zu breit, sodass 2 Personen glauben, dort stehen zu können. Dazu kommen wir aber gleich.
Genau, und wir haben uns aber dort platziert, weil wir auch dachten, okay, also wir hatten mit den Leuten vom Mischpult gesprochen und die sagten, hey, Kills, stabil, 9 Uhr, Columbia-Halle hat auf der einen Seite immer den schlechten Ruf, dass Columbia-Halle immer verspätet anfängt, bei egal welchem Konzert. Aber auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich in der Columbia-Halle war, hat es immer Punkt angefangen. Und so hat es Punkt 20 Uhr, hat die Vorband begonnen und um 21 Uhr Punkt sollten The Kills kommen, um 21 Uhr Punkt hat Jamie Hinz die Bühne betreten. Kurz nach ihm kam dann Alison Mossert. Also es ging also um 8 Uhr Punkt los und es kam eine Band, die wir nicht kannten.
Zugegebenermaßen haben wir den Namen im Nachgang herausgefunden.
Googeln müssen, weil niemand uns sagte.
Ankündigung
hat gefehlt. Die Band hat sich auch nicht selber gesagt, wie sie heißt. Hat so ein 35-Minuten-Set gemacht, also wie es immer so für die Vorbands üblich oder 30 Minuten. Hießen Baba Ali aus New York, jetzt in London lebten, wie wir, also zumindest sagt das Professor Dr. Google. Wir würden natürlich auch DuckDuckGo befragen, ob dann was anderes bei rauskommt. Das wissen wir nicht. Also auf jeden Fall Baba Ali, eine 2-Band-Duo. Ein 2-Band-Duo. Nee, was erzähle ich überhaupt? Das ist so,
wenn du, ein Duo.
Ein Duo sagt mit man 2 Mitgliedern. Ein Duo, ein Langläufer sozusagen. Ein Band-Duo.
Ein Trio minus 1.
Trio minus 1 oder ein Quartett minus 2. Ihr merkt, unfassbar sophisticated. Wenn wir nebeneinander sitzen, wir potenzieren uns in guten Formulierungen. Nein, auf jeden Fall haben wir dort gestanden und es war so in der Selbstbeschreibung, sollte es, wie wir auch gegoogelt haben, Elektro-Punk-Disco sein. So beschrieb sich die Band selbst.
Am ehesten Disco, oder? Würde ich sagen.
Boah, nee, ich weiß gar nicht. Also Disco auf jeden Fall, aber es war etwas, was uns sofort, und ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, ob ihr so seid, hey, cool, Vorbands, immer gut, weil dann lernt man mal jemanden kennen, dann sind vielleicht Local Heroes aus Berlin oder irgendwelche anderen unbekannten Bands, die irgendwie stabil sind und die gut laufen. Wie auch immer. Und oder ob er sagt, eigentlich eine Vorband ist was total Überbewertetes, weil man will einfach nur die Band sehen, aber es ist so arrogant, man gibt der Vorband überhaupt keinen Raum, man lässt sich gar nicht drauf ein und so weiter. Für uns beide gilt Letzteres, wir hatten überhaupt keinen Bock auf eine Vorband, auf einen Opening Act. Wir wollten einfach so Kills sehen, brutal, direkt, unmittelbar, war ernstwürdig, niederkniungswürdig. Deshalb waren wir schon nicht gut eingestellt für eine Vorband. Und ja, so war es dann auch, dass sie eigentlich ab dem ersten Song bei uns komplett durchgefallen sind, weil wir Konzert, Musik, Show, das war, hat uns total weggestoßen.
Es klingt ein bisschen unfair fast schon, aber man muss auch sagen, nach einem Song kannten wir
alle Songs, ja.
Disco habe ich am ehesten wiederfinden können in dieser Musik, diese Idee von Disco. Du hattest immer ganz andere
Elektroclash, ein bisschen Elektroclash, bisschen, aber auch so ein bisschen R&B. Da hat man so ein bisschen The Algiers gehört.
New Order war dein...
New Order, ganz oft war New Order Imitation, ihr wisst ja, ich bin diehard Joy Division Fan. New Order, bläh, bläh, bläh. So, also New Order.
Beruhig dich doch, Markus.
Nein, nein. Es ist der Krieg in mir, wie Dr. Reinhard Götz sagen würde. Es ist der Krieg in mir, der spricht. Aber jetzt muss ich wieder rauskommen. Ihr seht, ich bin noch traumatisiert von Dr. Reinhard Götz. Nein, aber New Order ist eine Band, mit der ich nichts anfangen konnte. Auf jeden Fall viele Assoziationen, die dann immer kommen. Keine guten Assoziationen. Und es hat uns wahnsinnig angestrengt. Die Band kam mäßig an, muss man sagen. Ist nicht gefeiert worden, ist nicht ausgebuht worden. Mhm. Es war ein mäßiger Erfolg. Und natürlich war ihre Lieblingsband wer? The Kills. Ich habe Sarah gerade angeschaut und sie schüttelte den Kopf und wurde ganz fuchtig.
Ich war wohl unaufmerksam. Ich habe das nicht mitbekommen.
Genau. Naja, und wir standen dann da und haben gedacht, okay, nach der Vorband werden wir uns nach vorne durchkämpfen. Das hat aber sozusagen, diesen Plan hat ein Toilettengang durchkreuzt, warum Sarah warten musste. Und als ich wiederkam, und es war nicht gefühlt, dass ich 10 Minuten weg war, mit zwei Getränken in der Hand, es war wirklich relativ schnell, war alles voll und wir konnten froh sein, dass wir am Mischpult stehen. Klar hätten wir uns durchdrängeln können, aber das ist dann immer so die KonzertdränglerInnen, das ist ein Typus für sich, mit dem wir Probleme haben. Und dann war es Punkt 21 Uhr und Mr. Jamie Hinz kam, betrat die Bühne, ein skinny schwarzes Sakko, zugeknöpft, darunter ein wahrscheinlich Tanktop, ein Ketten hatte er um skinny Jeans, Boots und sah, das muss man einfach sagen, ich bin Die Hard Fan, fantastisch aus, grandios aus und setzte sofort mit der ultimativen Verzerrung ein und ich bin ein ganz großer Fan verzerrter, quietschender Gitarren. Bei denjenigen, die wissen, wie sie die Verzerrung in Form bringen, wie sie sozusagen auch die Gitarre selbst als so ein Multi-Instrument benutzen, dann immer sozusagen mit den ganzen Samples, die sie reingebracht haben und so weiter. Aber er war auf der Bühne, kurz danach kam Alison Moffat, blond gefärbtes Haar, skinny Jeans, wie oft so eine, wie nennt man das eigentlich modisch richtig? Eine zu lange Bluse, würde ich sagen. Ist es eine Kleidbluse?
Ein Longshirt.
Ein Longshirt. Ist es eine Longshirt-Bluse oder ist es?
Ich hätte einfach Longshirt gesagt, okay, weil es vielleicht auch eher geschnitten ist wie ein Hemd.
Ja, genau, also ein Longshirt. Und dann hatte sie aus eine Skinny Jeans an, Boots an. Und es war, warum wir euch das so erzählen, ist, weil hier schon der Beginn der Perfektion ist. Das Moment ist, also beide kamen drauf, es wurde nicht doof rumgelabert. Hello Berlin, oh it's so good to be back, we love you all, oh Berlin, Berlin, Berlin. Sondern beide kamen auf die Bühne und es ging sofort los. Mhm. Es gab keine unnötigen Ansagen, kein Hello, kein gar nichts, sondern das, was eigentlich sein soll, wenn Konzert ist, ist das Konzert sofort, wenn die auf die Bühne kamen.
Kein Geplänkel, kein Einheizen.
Nein, es gab Aura pur sofort. Also, sobald Jamie Hinz die Bühne betreten hat, war Konzert, war Show, war Performance, war Gottesdienst. Und das war unfassbar prägnant, oder?
Aber Markus, du hast die Setlist vorliegen.
Jawohl. Und zwar, es gab insgesamt mit Zugaben 21 Songs, war ungefähr 80 Minuten das Konzert. Und ich gehe euch mal wie mit unserer Ketka-Butterfahrt von Marc und mir auch alle Songs durch. Zuerst, also eingestiegen, der erste Song Kissy Kissy. Sehr ungewöhnlicher Einstieg, sehr, sehr cool performt. Wir sagen zu den Songs nachher noch was. Danach folgte
You Are a Fever.
Als dritter Song kam Love and Tenderness.
Gefolgt von 103.
Dann gab's Going to Heaven.
Anschließend Baby Says.
Darauf folgte New York.
Westerpiece.
Danach kam Kingdom Come.
Hard Habit to Break.
Der 11. Song war God Games.
Anschließend Telephone Radio Germany.
Und dann eine zum Niederknien Version von Black Balloon.
Gefolgt von Tape Song.
LA Hex.
Unserem Überhit Doing It to Death.
Yeah, und beendet wurde das offizielle Set mit natürlich Future Show Starts Slow. Danach gab es Zugaben. Also die beiden haben sich dann wie immer sehr herzlich umarmt, waren ganz innig mit sich und so weiter, haben das irgendwie ein bisschen mit dem Publikum auch geteilt, aber sie waren erstmal so wie immer sehr, sehr innig bei sich, mit sich verbunden. Und so ist die Geschichte, dass ja zwischen Alison Mossad und Jamie Hinz, dass beide sagen, sie sind sozusagen die Lebensmenschen füreinander, sie sind kein Paar, aber sie brauchen einander zum Leben, sie stützen sich, niemand kennt den anderen so, wie die beiden sich kennen und so weiter. Und das hat man einfach gemerkt, das ist ein authentischer Moment der Innigkeit war, der unglaublichsten Verbundenheit, der Einheitlichkeit war. Dann sind haben sich alle beide bedankt beim Publikum.
Verschwanden von der Bühne und dann begannen natürlich schon die Rufe nach Zugabe. Den man ziemlich schnell nachgab, wie ich finde. Also auch kein unnötiges
Verschwinden.
Frenetischer Applaus, Rufe, Schreie.
Und dann war es wunderschön. Man dachte, okay, jetzt wird einer abgezündet nach dem anderen. Und das war nicht der Fall. Und zwar, sie kamen zurück. Das Bühnenlicht wurde gedimmt. Es war eine diskussionswürdige Lightshow. Also die Lightshow, der Sound war sehr, sehr, sehr gut. Die Lightshow war sehr, sehr dürftig. Ja, ich fand sie eher sehr dürftig. Und sie kam zurück. Das Bühnenlicht wurde dunkel. Alison nahm sich einen Barhocker, setzte sich drauf und dann kam dieses wunderschöne Blank. Und es war also wirklich so Gänsehaut-Feeling pur, totale Kontemplation, totaler Fokus und so weiter. Und man ist nicht sofort mit so einem Überhit wieder reingegangen, sondern man hat erstmal Sammlung gebracht nach der Ekstase von Future Starts Slower, dem letzten Song des offiziellen Sets. Und daran folgte was?
Better Days.
Und dann dieses wunderbare Song von der neuen Platte, My Girls, My Girls. Und der letzte Song war
Sour Cherry.
Und dann waren 21 Songs rum, 80 Minuten. Und
mir hat eben auch gut gefallen, dass bereitwillig direkt 4 Songs als Zugabe gegeben wurden.
Ja.
Dass es keine weitere Unterbrechung gab, noch mehr eingefordert werden musste. Und nach den 4 war auch so schön transparent, das wird es jetzt gewesen sein.
Absolut.
Also diese Konzerte, bei denen dann nochmal gebettelt wird und die Band der bitte nicht mehr nachgeben will oder kann, aus welchen Gründen auch immer. Das fand ich irgendwie sehr schön, diese Selbstverständlichkeit, aber auch Akzeptanz auf Seite des Publikums.
Total. Was so ein bisschen sauer mir aufgestoßen ist, ist, es hatte eine unglaubliche Kompaktheit, dieses Konzert. Es war wirklich, es war musikalisch perfekt und auf den Punkt. Es war so einfach kompakt in all dem, wie es war. Und so, es war keine Geste zu viel, kein Move zu viel, kein Geplänkel, auch ein Instrumentengeplänkel zu viel. Es gab so ein paar Zwischenansagen, die so unnötig wie nichts waren. Wir sind froh, wieder in Berlin zu sein. Wir lieben euch alle, wir lieben Berlin und so. Ja, ist nicht so schlimm, aber eigentlich bei so einer Kompaktheit, bei so einer Geschlossenheit, bei so einem, wir spielen ein Konzert für euch und wir sind mit uns auf der Bühne, wir sind mit euch zusammen, aber ihr seht halt eine Bühnenshow, wo wir nicht permanent versuchen, mit euch zu connecten. Weil das finde ich immer so etwas bei den Konzerten, so ey, jetzt hebt die Hände hoch, oh ja, ihr seid so cool, ihr seid die Besten.
So schrecklich bemüht.
Und das war eigentlich überhaupt nicht da, sondern man hat, ey, ihr bekommt eine Show und diese Show hat unfassbar viel Herz, sie hat Energie, sie hat Rotzigkeit, sie hat aber trotzdem eine Wärme, hat trotzdem eine Nähe, hat nichts Arrogantes, hat nichts Überhebliches, ja. Ist einfach stylisch, ist cool, ist, ja. Und dann gab es so diese paar kleinen Reinsprecher, also, naja gut, das muss ja natürlich die Band entscheiden, aber das habe ich so ein bisschen schade gefunden. Aber sonst war dieses Agreement einfach auch da mit dem Publikum. Ihr müsst danach nicht auch nochmal 5-mal Zugabe schreien. Mhm. Und wenn, dann kriegt ihr das ganze Set und wir gehen nicht rein und kommen wieder raus und hin und her. Mhm. Und man hat sich auch, also sowohl beim Ende des ersten Sets mit Future Starts Slow, hatte man sich abgegeben, so okay, wir lassen uns vielleicht so 2-3 Minuten feiern, dann gehen wir. Und das Gleiche war danach auch. Also man hat sich so 2-3 Minuten feiern lassen und dann war aber auch gut. Und das fand ich halt extrem großartig. Im Erlebnis selbst. Großartig fand ich auch diese unglaubliche Kompaktheit des Sets. Also das war musikalisch so dicht, so auf den Punkt. Und dann
Der Wechsel des neuen Albums und der altbekannten Songs.
Ja, und diese, also Alison Mossad hat gegroovt, ist abgegangen wie sonst was, aber es war keine unnütze Bewegung. Jede Bewegung war auf dem Punkt, jede Bewegung war perfekt.
Nichts wirkte künstlich.
Ja, nichts irgendwie eingeübt. Ich mache jetzt hier die Supermoves und so weiter. Auch so ein teilweise ein bisschen so Irren über die Bühne. Und er war auch, also Jamie war einfach auch so, also jeder Gestus, jeder Millimeter funktionierte genauso, und das war mega am Anfang. Falscher Einstieg. Einmal verspielt, falscher Einstieg. Mhm. Ja. Und da gucken die sich an, lachen so, okay, haben wir vielleicht nicht genug geübt, haben wir uns gerade missverstanden oder so. Mhm. Und aber das war so öffentlich, aber die beiden waren so mit sich, und das war nicht irgendwie peinlich oder sonst was. Das war einfach cool, ey. Die wollten jetzt, der eine wollte, also Jamie wollte so rein, Harrison wollte so rein, man hat irgendwie ein falsches Sample eingespielt und so weiter. Gitarre passte gerade nicht. Und ja, dann ist er wieder reingegangen und dann ging der Song ab. Und mega sympathisch. Genauso wie, okay, die Ketten haben gestört beim Gitarrespiel, beim Gurt von der Gitarre, bei der Zugabe. Dann hat er erstmal so 2 Minuten rumgemacht, bis er die richtige Gitarre hatte, wo er sie hing. Aber es war so selbstverständlich, es war total cool. Das war also wirklich fantastisch. Wir beide waren unfassbarst begeistert. Ja, also wirklich, oder ohne?
Beseelt vom Konzert. Beseelt. Ausnahmslos.
Ja. Ausnahmslos.
Markus, wir haben jetzt natürlich die Episode ausgespart, die jetzt so negativ irgendwie kommt.
Sex and Violence, Sex and Violence. Ah, nee,
das war nicht eigentlich nur Violence. Nein, das letzte Konzert war es nicht.
Also, ja, und wir hatten 2 Menschen vor uns stehen.
Ein paar.
Also vielleicht, eventuell.
Künftig, vielleicht auch nicht mehr.
Vielleicht aber auch nicht mehr, weil er hat die Kills nicht gefeiert, fand das gar nicht gut und hat nur so gute Laune gemacht. Er hat
die Begeisterung imitiert.
Er hat sie imitiert, viel schlimmer.
Das hat ihm nicht gefallen.
Ja, und ich wollte ihm eigentlich Bescheid sagen, dass er das nicht tun soll. Sondern
vor allem muss.
Auch nicht muss. Ich wollte ihm helfen. Ich bin ja auch immer didaktisch unterwegs. Ja, und Sarah hat mich davon abgehalten, das zu tun. Das rächte sich aber wodurch?
Naja, vielleicht stand der eine Teil des Pärchens dann vor dir. Sie war wesentlich kleiner als du,
ja.
Aber sie nutzte eben auch diesen kleinen Aufbau, um 5 Zentimeter größer zu sein, und stand vor dir. Ich habe das jetzt relativ unproblematisch anfangs erachtet, weil sie ja eben viel kleiner war und du immer noch bequem über sie hinweg die Bühne sehen konntest.
Ja.
Für mich war es schon eher ein Problem. Ich bin kleiner als du,
ja.
Immer noch größer als sie, aber naja. Aber dann zeigte sich natürlich der Fluch des Tanzens auf Konzerten.
Die Ekstase, das Outgoing. Und ihr liebe Fugis, ihr werdet das jetzt feiern wahrscheinlich. Oder ihr werdet so, wahrscheinlich werdet ihr jetzt feiern. Ich habe ungefähr jeder 30 Sekunden einen Schlag von ihr ins Gesicht bekommen. Ich konnte auch gar nicht weggehen
du
und so weiter.
Du hattest einen Finger beinahe im Auge.
Finger hatte ich auch im Auge, aber es war so, weil sie so über den Arm hochriss und so hin und her danste, habe ich wirklich so wie permanent die ganze Konzertphase links und rechts Ohrfeigen bekommen und so. Und vielleicht war das einfach auch etwas vom Kosmos geschickt, dass so kleiner halt die Fresse, laber nicht so, hab nicht immer die große Fresse.
Ja, und Konzert als körperliche Erfahrung.
Ja, ja, und lern doch mal was und nicht immer nur so verkopft und so performativ, blablabla. Also sowas habe ich aber noch nie erlebt.
Und die Warnung, Moshpit ist wohl nichts für dich?
Ist nichts mehr für mich, ist vorbei, halt mit 50 vorbei. Kein Blutpogo mehr, kein Moshpit mehr, keine also positive Gewalt auf Konzerten, also im Sinne von des Aufeinanderschlagens von Körpern und so weiter. Das war der eine saure Tropfen, und es gab aber auch kein Einsehen, weil sie hat natürlich jetzt ihren umgedreht und gesehen, okay, ach, dem haut sie in die Fresse. Ja, das ist okay. Der hat es verdient, also der hat so ein verhauenes Gesicht, da kann man ruhig nochmal raufhauen und so. Das war die eine Sache.
Ja, also an Konsequenz mangelte es.
Nein, also sehr entschieden. Hohe Entschiedenheit, hohe Konsequenz, in die Hackfresse immer weiter rein. Naja, das zweite war, aber da bin ich sozusagen, und auch Sarah ist didaktisch hineingegangen, es gab Phasen in diesem Konzert, und Sarah und ich machen uns vielleicht jetzt furchtbar unbeliebt, das ist uns aber auch scheißegal, wo wir nicht mehr auf die Bühne sehen konnten, weil alle ihre Dreckshandys quer gehalten haben, um Videos zu drehen. Und das war die Reihe vor uns und links und rechts. Das waren wie so Mauern aus Handys, wo ich bei einem Live-Erlebnis durch diese fucking Handys gucken musste. Die dann aber auch nicht mal eben so, ich mache jetzt ein Foto. Ich nehme mal nur
10 Sekunden Video.
Ja, Video, sondern die haben Songs gefilmt. Ja, und dann mussten wir beide etwas lautstarker werden, etwas deutlicher werden, was aber totalen Unmut erzeugt hat. Ich weiß nicht, wie ihr es haltet. Natürlich möchte man irgendwie so ein Datenmüll produzieren. Boah, ich war beim Konzert, ich habe ja auch gepostet, wir haben ja auch Fotos gemacht, also fair enough, aber dieses, einen Song durchhalten, um ihn aufzunehmen, aber scheißegal, ob die anderen das Konzert dann nur noch das Handy nehmen, was dann immer, der so, wo ist der Fokus, wo ist Licht, wo ist die Schärfe, wo gehen wir ran und so weiter, und das war wirklich unerträglichst.
Mhm. Ja, ich glaube, wir werden das nicht ändern können. Aber der Unmut blieb demnächst Reihe 1.
Petition. Komplettes Handyverbot auf jedem Konzert für alle Zeiten oder Elektroschocks sofort. Naja, so war unser Konzert und dann, man schrieb sich mit den FreundInnen hin und her, die anderen mussten nach Hause, waren müde, mussten der Lohnarbeit nachkommen.
Ich fand am besten die Fotos, die man schickte von dir mit deinem eingekreisten Hinterkopf, also man, man hatte uns entdeckt quasi.
Ja, ja.
Und konnten dann aus der Perspektive heraus, haben wir versucht, die Freunde zu lokalisieren.
Natürlich.
Wo genau hinter uns, seitlich von uns stehen sie denn?
Ja, und es gelang nicht, also deshalb, unsere ganze Liebe geht an unseren lieben Freund Arrigo, den wir leider nicht mehr getroffen haben danach. Unser lieber Freund Stefan RR konnte leider nicht kommen aufgrund von familiären Anbindungen. Da waren wir sehr, sehr traurig. Und dann warteten wir auf unserem kleinen Podest. Und dann kam er, der Größte, der Einzigartige, der wundervolle Indie-Schwabe Marc Kalmbach. Stylisch, prägnant, wie immer. Und ja, dann haben wir uns in die Kreuzberger Nacht hinausbegeben, sind bei ihm gelandet, haben fantastische Musik gehört, unter anderem Lee Hazelwood. Und andere Größen, viele von seinem Lieblingslabel Sarah Records. Und das ist natürlich großartig gewesen. Und dann sind wir wieder zurückgegangen in die Berliner Nacht, in die Kreuzberger Nacht, in die Nacht des Bergmann-Kiezes und sind überglücklich, überbeseelt nach Hause gegangen. Ja, und was bleibt uns zu sagen, liebe Fugis? Unser Motto. Und unser Motto lautet ganz einfach, es ist banal, es ist so einfach, es ist so unterkomplex, es ist so wenig clashig, so wenig designed, aber unser Motto ist, the kills sind die Killer innen, immer, Halleluja. Das war das erste Paar Fugengold. Ihr Lieben, vielleicht haben wir euch unterhalten, vielleicht wollt ihr mehr Paar Fugengold, vielleicht sagt er auch
weniger, hey, Konzertberichte.
Vielleicht wollt ihr einfach auch mehr Sarah und weniger Markus. Stimmt ab jetzt, schickt uns Petitionen. Markus muss aus dem Podcast wegziehen, Sarah muss einziehen, seid frei, wie auch immer. Ihr Lieben, passt auf euch auf, hört The Kills, habt gute Zeiten, berichtet uns doch von euren paar Konzerterlebnissen, wie auch immer. Und um den großen Hamburger Jesus-Imitator Mark Jesus Süß zu zitieren, bleibt golden und wir sehen uns auf der anderen Seite.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.